Als ich Schüler war, so von 7. bis 9. Klasse in etwa war das, habe ich jeden Früh Zeitungen ausgetragen. Bin um 5 Uhr aufgestanden, habe meine Zeitungen gefaltet, bin dann mit dem Fahrrad los, ja, wie man das so vom Film kennt, mit Werfen und so weiter, nicht auf den Rasen. Das war für mich absolut unakzeptabel. Aber jedenfalls jeden Tag meine Zeitungen da ausgetragen. Und ja, ich meine, danach bin ich zur Schule gegangen und dann nach der Schule musste ich relativ zeitig noch meine Hausaufgaben machen, weil ich dann zeitig ins Bett musste, um wieder so früh aufstehen zu können. Und eines Tages bin ich von der Schule nach Hause gekommen und war müde. Dachte, ich mache erstmal ein Schläfchen. Hab mich ins Bett gelegt. Und aus meinem Schläfchen wurde ein bisschen mehr. Ich wurde erst um 5 Uhr früh wach, als mein Wecker klingelte. Ich habe da mindestens 13 Stunden durchgeschlafen. War wohl nötig. Das Problem war, ich bin dann gleich in Panik verfallen, weil ich meine Zeitung noch austragen musste, aber ich hatte meine Hausaufgaben noch nicht gemacht. Ich bin zu meinem Vater gegangen und habe den Vorschlag unterbreitet, vielleicht könnte er meine Zeitungen an diesem Tag austragen. Und naja, von dieser Idee war er nicht so ganz begeistert. Und ich fühlte mich in einer totalen Zwangslage, wollte jede Sekunde ausnutzen, habe mich sofort hingesetzt und versucht, etwas von den Hausaufgaben zu machen. Mein Vater ist in den Raum gekommen und hat angefangen, etwas zu sagen und ich bin explodiert. Ich habe ganz laut, also weiß nicht, ob man geschrien sagen würde, aber gesagt, lass mich doch in Ruhe, ist dir doch sowieso egal, was mit mir passiert. Und mein Vater, so ruhig, wie man sich nur denken kann, sagt, ich wollte dir nur sagen, dass deine Mutter und ich deine Zeitungen für dich austragen werden. Ja, klassischer Fall von so groß mit Hut. Hui. Und ja, ich muss ehrlich eingestehen, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, sind verschiedenste Fälle gewesen, wo ich meine Wut überhaupt nicht unter Kontrolle hatte, richtigen Rundumschlag ausgeteilt habe und Menschen um mich herum wirklich wehgetan habe. Vielleicht geht es dir auch so. Wir merken, wie unsere Wut uns überwältigt und wir schlagen zu, wir schlagen los. Und manchmal denken wir, dass wir sogar berechtigt darin sind, unsere Wut auszulassen auf diesem Gegenüber. Vielleicht halten wir sie für verantwortlich dafür, dass wir so wütend sind. Vielleicht hast du mit einem wütenden, zornigen Menschen gelebt. Vielleicht lebst du jetzt mit jemandem, der Wutausbrüche immer wieder hat. Das eine schließt das andere natürlich nicht aus. Es liegt sogar in der Natur der Sache, dass wenn wir unser Zorn an anderen versprühen, dass wir viel eher erwarten können, dass die eben auch zornig werden. Wenn wir unser Zorn versprühen, breitet sich leider umso mehr aus. Nun, unser Text für heute kommt aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 25. Und es ist im Prinzip das gesamte Kapitel. Und ich werde nicht dieses gesamte Kapitel jetzt vorlesen, aber wie ich das sehr häufig mache, möchte ich euch ermutigen, möchte ich euch auffordern. Lest es dann selber mal durch, schaut nach, zu einem, dass ich euch hier keinen Blödsinn erzähle. Und zum anderen, es lohnt sich einfach, diese Geschichte zu lesen. Es lohnt sich, die Zeit zu nehmen, zu schauen, wie die Menschen da agiert haben, ein bisschen darüber zu reflektieren, was bedeutet das Ganze. Aber in diesem Kapitel finden wir den David. Wir kennen ihn vielleicht eher als König David. Zu diesem Zeitpunkt war er aber noch nicht König. König Saul lebte noch und er verfolgte David. Er wollte David umbringen. Und David war dann mit einer ganzen Kohorte von Männern unterwegs gewesen. An anderer Stelle lesen wir davon, dass er Männer um sich scharte, die nichts zu verlieren hatten. Also wir reden nicht gerade von der feinen Gesellschaft hier. Manche Leute würden sagen, Gesindel waren das. Aber er war mit diesen Leuten unterwegs gewesen und die haben sich gegenseitig geholfen, haben sich gegenseitig sozusagen am Leben gehalten. Und es ist interessant zu merken, dass im Kapitel 24, direkt vor diesem Ereignis, finden wir, dass David die Gelegenheit gehabt hätte, König Saul umzubringen. Er hat es aber nicht getan. Im Kapitel 26, in dem nächsten Kapitel nach der Geschichte, die wir heute anschauen wollen, hat David wieder die Gelegenheit, Saul umzubringen. Tut es aber nicht. Und das macht es besonders interessant zu sehen, wie diese Geschichte dazwischen passt und was da mit David los war. Die Ereignis ist so: Es war in der Gegend ein reicher Mann namens Nabal. Und dieser Mann hatte große Herden, 3000 Schafe, 1000 Ziegen. Und das war für die Zeit wirklich sehr reich. Nabal war auch ein Kalebiter. Das heißt, dass er von einer bestimmten Clan kam, von einer bestimmten Familiengruppe aus dem Stamm Juda. David kam auch aus dem Stamm Juda. Und Nabals Hirten waren mit seinen Herden in der Gegend gewesen, wo David und seine Männer sich aufgehalten haben. Und es ist nicht nur, dass David und seine Männer Nabals Herden und seine Hirten nicht überfallen haben. Die haben ihnen nichts geklaut. Sie haben sogar einen gewissen Schutz für sie geleistet, dass andere nicht an sie ran konnten, um sie zu bestehlen oder zu überfallen. Und jetzt in diesem Ereignis im 1. Samuel 25 ist die Zeit der Schafschur gekommen, wo die ganze Schafe zusammengebracht werden, wo ihre Wolle abgeschnitten wird, wo sozusagen in dieser Hinsicht die Ernte eingefahren wird. Und das war immer eine ganz festliche, feierliche Sache. Da haben sie nicht nur die ganze Arbeit gemacht, sondern sie haben da richtig abgefeiert. Die haben richtig gut gegessen, gut getrunken und ja, ein Fest veranstaltet, dass sie an dieser Stelle gewissermaßen die Ernte einfahren konnten. Und David wusste, dass Nabal seine Schafe schert und er hat 10 von seinen jungen Männern hingeschickt, die ihm gegenübertreten sollen und sagen sollten, als deine Herden in unserer Gegend waren, habt ihr keine Verluste gehabt, wir haben euch beschützt. Können wir vielleicht etwas von eurem Festmahl abbekommen? Könnt ihr uns ein bisschen was geben, was wir zu essen und zu trinken haben können? Nun, die Experten streiten sich darüber, ob in der Art und Weise, wie das formuliert ist, ob da eine Drohung drin steckt, dass David sagt, rück was raus, sonst gibt's Ärger, oder ob das einfach eine höfliche Anfrage war. Aber so oder so, gerade in einer orientalischen Kultur hat die Gastfreundschaft einen ganz hohen Wert. Und es ist beleidigend, wenn man sich weigert, Gastfreundschaft zu zeigen. Aber Nabal, der war dafür bekannt, dass er ein roher und unfreundlicher Mensch war. Steht schon in Vers 3 von dem Kapitel. Und er hat die Männer, die David geschickt hat, schroff abgewiesen, hat sie beleidigt und hat David beleidigt und leerhändig weggeschickt. Ja, die sind zu David zurückgegangen, haben ihm erzählt, was für eine Reaktion sie bekommen haben. Und David war stinksauer. Er wurde total zornig. Und er hat 400 seiner Männer zusammengestellt. Die haben sich alle bewaffnet und sie waren dann unterwegs, um Nabal und seinen ganzen Haushalt klippenklein zu machen. Also ein Blutbad anzurichten. In der Zwischenzeit ist einer von den Hirten, der diese ganze Austausch zwischen Nabal und Davids Männern mitgekriegt hat, zu Nabals Frau Abigail gegangen. Abigail wird in diesem Text als genau das Gegenteil von ihrem Ehemann beschrieben. Übrigens ist muss auch hier gesagt werden, Nabal wurde wohl seinem Namen treu. Sein Name bedeutet Tor oder Narr. Also, ob seine Eltern ihm den Namen gegeben haben oder er nachhinein den Namen verfasst bekommen hat, kann ich jetzt nicht sagen. Aber er war dafür bekannt, dass er wirklich ein Narr war, unweise im Umgang. Abigail wird als genau das Gegenteil geschildert. Sie erkennt den Ernst der Lage. Sie hat auch von dem Hirten gehört, ja, als wir in seiner Gegend waren, ist uns nichts zugestoßen, die haben uns geschützt. Und Abigail hat die Diener angeordnet, einiges an Lebensmittel und Getränke zusammenzustellen, auf Eseln zu tun und Richtung David loszuschicken. Sie ist dann kurze Zeit später selber auf ihre Esel gestiegen und losgeritten. Und als sie auf David getroffen ist, ist sie von ihrem Esel abgestiegen und hat sich vor ihm verbeugt und hat gesagt, bitte vergib mir, es ist meine Schuld. Ich hatte nicht mitgekriegt, dass deine Männer gekommen sind. Und mein Mann, sagt sie, wird seinem Namen gerecht. Sein Name bedeutet Tor und er ist ein Tor. Und ich bitte um Entschuldigung. Dafür nehmt bitte diese Gaben an. David war sofort wie ausgewechselt. Der Text sagt uns, dass gerade in dem Moment, als Abigail auf ihn zugeritten kam, hat er gerade geschnauft darüber, wie der Nabal ihn so unhöflich, so unmöglich behandelt hatte. Da kommt Nabals Frau, beugt sich vor ihm hin, spricht diese versöhnlichen Worte und die Wut ist aus ihm rausgegangen. Es ist aber auch wichtig zu merken, Abigail hat nicht nur klug gehandelt. In diesem Text merken wir auch, dass sie hat auch in diesem Text prophetisch geredet. Sie war die Erste, die gesagt hat, dass aus Davids Haus eine Dynastie werden würde. Aber sie hat David auch darauf hingewiesen. Ich lese den Vers 26 von Kapitel, also 1. Samuel 25. Abigail spricht zu David und sagt, doch nun, so wahr der Herr lebt und so wahr du selbst lebst, hat dich der Herr davor bewahrt, Blutschuld auf dich zu laden und dir selbst zu helfen. Abigail weist darauf hin, dass David kurz davor war, eigentlich einen katastrophalen Fehler zu begehen, weil wenn er seiner Wut gefolgt wäre, hätte er eine gesamte Familie von seinem eigenen Stamm umgebracht. Das hätte für ihn auf Lebzeiten wirklich katastrophalen Folgen haben können. Aber so ist es mit der Wut. Die Wut treibt uns manchmal an, Dinge zu tun, die wir später, vielleicht sogar den Rest unseres Lebens, bereuen. Wo kommt diese Wut her? Also Wut wird manchmal als eine sekundäre Emotion beschrieben, hat meist einen anderen Auslöser. Häufige Auslöser für Wut sind Angst, Frust und Verletzung. Als ich meine Hausaufgaben nicht gemacht hatte und auch meine Zeitungen noch austragen musste, hatte ich Angst, dass ich Ärger kriegen würde, entweder in der Schule oder von meinem Arbeitgeber. Schlimmstenfalls von beiden. David war verletzt von dieser unhöflichen Behandlung, von dieser schroffen Behandlung, die er bekommen hat. Und in seiner Wut wollte er das mehrfach zurückzahlen. Nun, Wut ist eigentlich eine normale Emotion, aber wenn Wut nicht aufgearbeitet wird, wird sie meist zu häufig in unseren Herzen begraben. Es ist auch nicht so, dass Wut etwas wäre, was von alleine weggeht. Wenn wir versuchen, Wut zu leugnen und das einfach irgendwo zu verstecken, ohne es aufzuarbeiten, da stirbt sie nicht ab. Sie wird lebendig begraben und liegt da sozusagen wie ein Infekt. Und im gewissen Sinne könnte man sagen, sammelt Eiter. Und der Druck wächst immer weiter. Und wenn irgendwann irgendjemand irgendetwas Falsches sagt oder etwas Falsches macht, wird die Stelle getroffen und versprüht seinen hässlichen Inhalt überall. Hast du je erlebt, dass jemand über eine Kleinigkeit an die Decke gegangen ist? Bist du vielleicht selber schon mal wegen einer Lappalie explodiert? Ich meine, ob der Klositz oben oder unten ist, ob die Klorolle von oben oder von unten aufgerollt wird, ob die Zahnpastatube von der Mitte oder vom Ende gedrückt wird, sind nicht wirklich die lebensverändernde Sachen. Und ich sehe das Schmunzeln und Lachen überall. Ihr kennt das. Wie viele Streit gibt es durch solche Lappalien, solche Kleinigkeiten, wo man sagt, war das der Sache wert? Es ist nur ein Auslöser für etwas, was tiefer in uns begraben ist, wo wir vielleicht geleugnet haben, dass wir Wut haben. Wir haben es nicht aufgearbeitet und das explodiert. So, dann stellt sich natürlich die Frage, wie können wir mit Wut umgehen? Eine Sache, was wichtig ist dabei, wir müssen sie beim Namen nennen. So zu tun, als wäre sie nicht da, vielleicht eine fromme Fassade aufzusetzen, nee, es ist alles gut, es ist alles gut. Und unsere Schmerzen zu verbergen, wird uns nicht weiterhelfen. Dies ist ein weiterer Fall, bei dem der Spruch sich bewahrheitet, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Wir müssen es identifizieren, zugeben, dass wir wütend sind. Und dann noch ein ganz wichtiger Schritt, wir dürfen die Ursache betrauern. Wenn uns etwas frustriert, Angst macht oder verletzt, ist es wichtig für uns zuzugeben, dass es so ist. Es kostet uns etwas, wenn wir frustriert sind, wenn wir verletzt sind, wenn wir Angst haben. Das kostet uns etwas. Das dürfen wir benennen und das dürfen wir auch betrauern, dass es uns vielleicht etwas gekostet hat. Wenn wir versuchen, stark zu sein und uns nichts anmerken zu lassen, sind wir sehr häufig dabei, eine Landmine zu legen, die irgendwann hochgehen wird und noch viel, viel mehr Schaden anrichten wird. Und nachdem wir es identifiziert, definiert haben, wenn wir uns erlaubt haben, das zu betrauern, ein unerlässlicher Schritt. Wir müssen lernen, was Jesus mit Vergebung meint. Ich habe schon verschiedentlich Predigtreihen über Vergebung gehalten. Werde ich garantiert in der Zukunft wieder machen. Vergebung ist etwas, was so kritisch ist für unser Leben. Es ist so kritisch für unsere Seele. Deswegen hat Jesus so viel davon gesprochen. Jesus hat richtig harte Worte. Ich sage harte Worte, weil sie für uns so schwer sind. Aber doch sind sie so wichtig und unerlässlich. Jesus forderte uns auf, immer und immer wieder zu vergeben. Es sind immer und immer wieder die Fälle, wo wir sagen, nein, das kann man nicht vergeben, das darf man nicht vergeben. Jesus sagt, doch, du kannst vergeben, weil sonst machst du dich selber auch kaputt. Seine Absicht für uns ist, dass wir geheilt werden. Seine Absicht für uns ist, dass wir Heilung erleben. Und wenn wir uns weigern, Vergebung auszusprechen, Vergebung zu geben, schließen wir uns selber im Gefängnis ein. Es ist eigentlich ein bisschen merkwürdig, dass mir, also mit diesem Bild erst heute früh, als ich die Predigt geprobt habe, vor einem leeren Saal, in den Sinn gekommen. Aber eigentlich, wenn jemand uns etwas antut, eine Sünde gegen uns begeht und wir verweigern die Vergebung, erlauben wir es, dass diese Sünde uns umklammert, uns festhält und uns nach unten zieht. Die Sünde bekommt umso mehr Kraft, wenn wir die Vergebung verweigern. Und es ist nicht mal, dass der andere zusätzlich darunter leidet. Wir leiden zusätzlich. Jesus will, dass wir Freiheit erleben. Jesus will, dass wir erleben, was es bedeutet, neues Leben zu haben. Und Vergebung ist dafür unerlässlich. Und Ich werde nicht müde, es hinterherzuschieben. Es ist so wichtig, dass wir erkennen, jemandem zu vergeben, heißt nicht, dass du sagst, dass das, was sie gemacht haben, in Ordnung wäre. Das ist nicht Vergebung. Vergebung ist, dass wir es nicht mehr gegen sie halten. Dass wir diese Wut bei uns nicht ansammeln. Aber wir müssen vergeben, wenn wir Freiheit erleben wollen. Es ist unerlässlich. Das weiß Jesus und deswegen betont er das immer wieder so sehr. Wir müssen es lernen, mit unserer Wut umzugehen. Ich meine, eigentlich, genau genommen, Wut ist in und für sich nichts Schlechtes. Es gibt sogar die Zeiten, wenn wir wütend werden sollen. Wir sollen wütend werden, wenn Unrecht geschieht. Wir sollen wütend werden, wenn Menschen missbraucht werden. Wir sollen uns von Wut anspornen lassen, Lösungen zu finden. Aber wir dürfen uns nicht von der Wut verleiten lassen, noch mehr kaputt zu machen. Das ist der entscheidende Unterschied. Wie gehen wir mit unserer Wut um? Was machen wir damit? Und ich gebe zu, viel zu häufig ist meine automatische Reaktion, dass ich um mich schlage. Das macht aber kaputt. Aber wenn wir es lernen, Wut setzt unwahrscheinliche Kräfte frei. Und wenn diese Kräfte in die richtige Bahn geleitet werden, dass Gutes daraus entsteht, dann ist das etwas Gutes. Also Wut ist für sich weder gut noch schlecht. Ist die Frage, was wir damit machen. Das ist entscheidend dabei. Und es ist ein Lernprozess, zu lernen, Gott zu vertrauen, dass er uns einen klaren Kopf schenkt, dass wir die Energie, die da freigesetzt wird, vernünftig einsetzen, anstatt sofort die automatische Reaktion des Rundumschlags zu machen. Aber Gottes Geist ist in der Lage dazu. Bist du bereit, dein Herz für ihn zu öffnen, dass er dich verwandeln und erneuern kann? Das ist die entscheidende Frage dabei. Also, wir müssen es wirklich lernen, mit unserer Wut umzugehen. Und dass diese Kraft zum Guten eingesetzt wird. Aber wie gehen wir damit um, wenn uns ein wütender Mensch begegnet? Um Himmels Willen, wie gehen wir damit um, wenn wir mit einem zornigen Menschen leben? Für manche Fragen ist es wirklich schwierig, Pauschalantworten zu geben. Aber ich möchte nochmal auf unseren Text verweisen, wie Abigail mit der Situation umgegangen ist. David war wütend und buchstäblich bereit, viele Menschen umzubringen. Ich meine, er hatte 400 bewaffnete Männer bei sich. Das war nicht einfach zu sagen, du. Und Abigail ist ihm mit versöhnlichen Worten entgegengetreten. Ihre versöhnlichen Worte und Gesten haben David den ganzen Dampf aus dem Kessel genommen. Ja, häufig erwarten wütende Menschen, dass wir wütend reagieren. Aber ein freundliches Wort, ein besinnliches Wort, kann an der Stelle unwahrscheinlich viel Gutes bewirken. Vor einiger Zeit hatte ich ein Gespräch mit einem Menschen, der hat etwas gemacht, wo ich ihn gebeten habe, das eben nicht so zu machen, sondern anders. Und er ist gleich an die Decke gegangen. Ich bin ein Erwachsener, ich kann das machen, wie ich will. Und es war jetzt eine Sachfrage, das war kein seelsorgerliches Gespräch oder sowas. Und der ist richtig explodiert. Und ich bin Gott dankbar, dass er mich immer weiter geführt hat in meinem Leben, dass ich ein bisschen besser bin, als was ich vor einigen Jahren war. Aber in dieser Situation war es mir möglich, ganz gelassen zu reagieren, zu sagen, weißt du, ich denke, wir können das in einem normalen Tonfall miteinander besprechen. Wir werden schon eine Lösung finden. Bei ihm war sofort der Dampf aus der Kessel. War sofort viel ruhiger. Ein ruhiges Wort kann wirklich unwahrscheinlich viel bewirken. Ist mir klar, es wird nicht in jedem Fall sofort alles beruhigen. Aber wir müssen erkennen, wir sind nicht dazu berufen, es den anderen gleich zu machen. Wir sind dazu berufen, Jesus ähnlicher zu werden. Und manchmal geht es nur in kleinen Trippelschritten, aber wir kommen ihm näher. Wir werden ihm ähnlicher. Und wir werden merken, dass das unser Leben unwahrscheinlich bereichert. Gott hat durch Abigail nicht nur David davon abgehalten, etwas in Wut zu tun, was er später bestimmt bereut hätte. Er hat sie gebraucht, um prophetisch über David zu reden. Gott hat durch diese Frau gewirkt, um Segen zu bringen für sein gesamtes Volk. Ja, es gäbe noch viel, was man zu diesem Thema sagen könnte. Aber schau dir dieses Beispiel von Abigail an, wie sie Frieden gestiftet hat. Und lass die Frage an dich heran. Welche Wut hast du in deinem Herzen? Welche Verletzungen und Ängste, welche Frust trägst du mit dir rum? Wie kannst du konstruktiv damit umgehen, dass Wut sich nicht aufstaut, sondern dass man diese Energie im Positiven freilässt? Das ist Gottes Wille für dich, dass du seine Kraft erkennst. Weil, ganz ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie jemand es lernen sollte, mit seiner Wut umzugehen, ganz für sich. Wäre mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Aber zu wissen, dass Gott uns seinen Geist schenkt, dass Gott in und an uns wirken will, dass es auch ein Ziel hat, zum Segen zu werden für alle Menschen um uns herum, das lohnt sich, dass man da investiert, auch wenn es einem schwerfällt. Und dass wir es auch niemals aus den Augen verlieren. Ein freundliches Wort kann viel bewirken. Amen.